Also Markus 3, Vers 7 sind wir heute. Aber Jesus, der zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Ne? Wir haben letzte Woche gesehen, Jesus lehrt die Lehrer. Ne? Jesus von seiner Theologie her so unterweist die Theologen dort, die Schriftgelehrten, ne? Die bestimmt haben, gesagt haben, wie man das Wort deutet und Gottes Gedanken. Markus 3, Vers 7. Und nicht nur das, sondern Jesus lebt auch das Wort und zeigt, lehrt den Pharisäern, wie sie Gottes Wort leben können und eine Beziehung mit Gott. Also er stellt alles auf den Kopf. All die Großen, all die als gerecht und heilig wirkten, so stellt Jesus bloß einfach nur durch seine Gegenwart. Weil Jesus das lebendige Wort ist. Ne? Und das gefällt ihm nicht. Weil sie merken, wie klein sie sind und wie unheilig. Ne? Er einfach nur dadurch, dass er da ist, anwesend und ist, wie er ist, Gott, sind sie bloßgestellt. Ne? Und merken, dass sie selbst gerecht sind. Und Jesus gibt ihnen mit Liebe, Gnade, aber auch mit Stärke die Wahrheit. Ne? Und erklärt ihnen, was wirklich Sabbat ist, was wirklich Feste sind, was wirklich Anbetungen und Opfer sind, so, was wirklich Gottes Wort sagt und wie Gott wirklich denkt. So, ne? Jetzt stehen sie vor einer Sache. Jetzt wissen sie, was Gott will. Und er erklärt es ihnen auch so, dass sie merken, ups, okay, darüber haben wir noch gar nicht, so haben wir das ja noch nie gesehen. Ne? So, da kann man nicht drauf antworten, da hat er recht. Jetzt stehen sie halt vor der Wahl. Gehorche ich jetzt Gottes Willen oder wehre ich Gott ab und mache weiter so? Aber um das, die Entscheidung ist halt weitläufiger, weil die können nicht einfach sagen, nee, ich verzichte darauf, was Jesus Christus sagt, der Messias. So, ne? Und wir haben gesehen im Vers 6, dass die Pharisäer, also die geistliche Leitung Israels und die Herodianer, die politische Leitung in Israel, der Juden, sich verbinden, um ihm unzubringen. Und genau das passiert auch, wenn ein Mensch, egal ob er jetzt glaubt oder noch ungläubig ist, aber wenn ein Mensch Jesus hört, seine Wahrheit, seinen Willen, auch wir, wenn wir den Willen Gottes in unserem Herzen hören und wir wissen, das ist der Wille Gottes für eine Situation jetzt oder für mein Leben, dann und wir kehren uns ab und tun unseren Willen. Dann ist es Sünde, weil, wissen wir, ne, durch Paulus, der gesagt hat, na, was hat er gesagt? Warte, gleich kommt. Er hat gesagt, ich kann es nicht mehr zitieren, dann sage ich es mein Wort. Wer vom Gewissen überführt ist, für den ist es Sünde. Ne? Also, wer weiß, das will Gott nicht für mich, das ist nicht mein Platz, nicht mein Ort, und tut es trotzdem, der hat ein schlechtes Gewissen dabei, ist Sünde. Ne? Kann also nicht frei seinen Willen einfach durchziehen. Also muss man Jesus töten. Ne? Und viele Menschen, die von Jesus gehört haben und sich auch entschieden haben, in die Gemeinde zu kommen, das Leben in Empfang zu nehmen, wissen wir aus dem Neuen Testament, viele haben Jesus dann getötet, haben gesagt, das zählt nicht mehr für mich. Und wer in seiner Sünde verharrt, wird mehr und mehr Kompromisse machen mit Gott und seinem Willen. Bis man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sich komplett von Gott löst. Und das ist schade, weil Jesus ist hier und sie sehen es mit ihren Augen, aber sie wollen es nicht sehen. Also ein ganz neues Kapitel jetzt. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten sind immer mit dabei, wenn wir jetzt hier die Geschichten sehen, ne, wo Jesus heilt oder lehrt, sitzen immer mit da und horchen, ne, ob sie irgendwas Verdächtiges finden. Auch weil sie ja neugierig sind, weil das auch Worte sind, die so ist halt mit Vollmacht gesprochen. Ne, aber ab jetzt ist beschlossen, den bringen wir um, wir warten jetzt nur noch auf den nächsten Moment. Und Jesus weiß das. Und das ist schon krass, oder? Wenn du mitten im Angesicht deiner Feinde sitzt, trotzdem weiterzumachen. Ne? Unabhängig davon. Vers 7. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Ne, ist klar, damals gab es kein Fernsehen, so ein Mundpropaganda. Ne? So ein, und alle kommen so aus allen Ecken. Wow, das möchte ich sehen, das muss ich sehen, ne, das darf ich nicht verpassen. So, ne? Das sind diese große Schar, die Bibeltypen, die so viel Ahnung haben von allem, so die sagen ungefähr, es müssten mindestens 25, 30, 40.000 Leute sein. Ne? Das sieht man allein an dem Bild von den 5.000 die er dort, Männern, die er dort die Speisung der 5.000, steht da, sind 5.000 Männer. Das heißt, die meisten Männer waren arbeiten, der Großteil dort waren Frauen, ne? So, und die dort waren so, und wenn 5.000 Männer da waren, dann bestimmt auch mit ihren Familien vielleicht, ne? So, aber die Frauen wurden immer nicht mitgezählt oder erwähnt. Ist ja so gemein. So, und, aber diese Riesenschar, ne, das muss man sich mal vorstellen, so, und da ist ein Mensch ganz normal und da, Mann, so eine Erweckung wünscht man sich doch, oder? So, Leute, die Gottes Wort hören wollen, die das sehen wollen, so, die Gott erleben wollen, so. Dafür beten so viele Christen weltweit, ne? Also ich nicht, so ist klar, aber doch, tue ich auch. Wäre so schön, oder? Und dann trotzdem so erschreckend, dass so viele, obwohl sie Gottes Willen gehört haben, die Wunder und seine Kraft erlebt haben, so, die Zeichen gesehen, so, und seine Liebe, ne? Praktisch gesehen haben, dass so viele sich dann im Nachhinein abwenden werden von ihm. Ne? So, ihre Hand erheben und sagen, kreuzige ihn. So viele, die nicht mehr nachfolgen. Wir wissen, im Endeffekt 500 Leute saßen noch da nach Jesus Auferstehung. 500 Leute, die dann dort in Jerusalem saßen, gebetet haben, gefastet, Lobpreis gemacht, Gottes Wort studiert und gebetet und gewartet haben, dass der Heilige Geist kommt. 500, das ist doch erschreckend, oder? Oder sieht man, wie, da versteht man den Vers, wo Gott sagt, so, meine Augen durchschweifen die Welt, um einen zu suchen, der nach mir fragt, der mich sucht. Ja. So, weißt du, ich glaube, jedes Herz, das wirklich nach Gott fragt und seinen Willen akzeptiert, nicht zulässt, gegen seinen Willen zu handeln, das ist Gold wert, echt. In der Gemeinde, aber auch in der ganzen Welt. So, von den anderen, die ihren Willen tun, gibt es genug. So. Also wenn du das Herz hast, dann halt das fest, so. Das ist ein wahrer Schatz. Vers 9. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmengen willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Ne? Also ist klar, alle wollen Jesus betatschen und angucken und ist natürlich, ne, wie damals im DDR, wenn es Bananen gab, so. Oder in der Diskothek, so, wo es gibt's ja nicht mehr Diskothek, ne? Aber bei mir hieß das noch so. So ein Diskothek, wo so viele Leute da waren, ne? Und du warst eigentlich, konntest gar nicht tanzen, ne? So ein, oder beim Außerkorb, Frauen, Schuhe, frag nicht. So ein, und dann, und Jesus sagt, nee, ich muss jetzt erstmal, mich sieht ja keiner mehr und hört keiner mehr, ne? Die Leute frieken einfach aus. Weißt du, und das verwundert mich, weil Jesus nimmt hier ein Boot. Er sagt zu seinen Jüngern, dient mir und beschafft mir ein kleines Schiff, ne? So, und hätte auch sagen können, Schiff, komm. Aber Jesus hätte auch auf dem Wasser gehen können, wissen, dass er es konnte. Wäre viel spektakulärer, oder? Der Messias steht auf dem Wasser, ne? Alle staunen und gucken, da hört man doch die Worte noch viel mehr, oder? So, aber Jesus braucht die schon nicht. So, Jesus, wenn er gedient hat, hat oft sehr natürlich gedient. Ne? Weil er nicht Menschen wollte, die seine Show lieben, sondern die dort sind und sitzen bleiben, weil sie die Wahrheit hören wollen. So, das sind, und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, so für meinen Dienst, so, und immer wieder ein ständiger Kampf, nicht auf die Show zu vertrauen und auf das Äußere, nicht auch darauf zu vertrauen, mit der Logik, so, wie könnte man mehr Menschen erreichen, oder wie könnte man Gottesdienst interessanter gestalten, so, wie kann man Gottesdienst umändern, damit er besser wird oder anders, so, ne? Wie kann ich meine Redetechnik verändern, damit ich die Menschen besser erreiche, ne? Damit sie es verstehen, so, brauchen wir alles nicht, ist alles Show. Gott hat gesagt, den Schwachen und Dummen nimmt er. Haben wir letzte Woche gesehen, ne? Den Dummen und den Schwachen. So, um die Torheit so, und die Stärke zunichte zu machen. Ne? Die Weisheit so, der Welt. So. Weißt du, Jesus, seine größte Waffe war die Wahrheit. Das, was die Menschen nie gehört haben. Und das ist auch unsere größte Waffe. Das ist die Wahrheit. Das ist Gottes Gedanken so, wie er es denkt. Und so, wie er es spricht. Unsere größte Waffe. Das ist dieses Schwert, das wir haben. Nicht unsere tolle Rüstung, sondern nicht unser tolles Charisma, unsere Fähigkeiten oder Talente. Ich habe einen Mann erlebt, so, der hatte überhaupt kein Talent, war absolut hässlich und konnte auch nicht reden. So, aber er hat die Wahrheit gesprochen. Und ich bin zum Glauben gekommen. Sorry, absolut hässlich ist er nicht. Aber ich meine nicht mit absolut hässlich, sondern also für die Welt nicht besonders, ne? Nicht Charisma oder spektakulär, ne? Ziemlich dünner, drahtiger Typ mit Brille, Hemd bis oben zu, eine schicke Frisur, ne? So, und sehr mager halt und nicht spektakulär. Jemand, den man auf der Straße, sorry, falls du hörst, vorbeigeht, ne? So, also nicht beeindruckend. Und er ist Mediziner, er kann reden, ne? Er ist clever, so, aber seine Worte waren sehr simpel. Sehr einfach. Sehr oberflächlich, damit ich bloß erstmal nicht zu viel mitkriege. Ne? Und erstmal das Oberflächliche verstehe und leben kann. So. Das ist aber trotzdem, er hat die Wahrheit geredet. Und die Wahrheit ist es, die uns überführt. So, die Wahrheit ist es, die uns zu Jesus zieht. Die Wahrheit ist es, die uns zu einem Punkt bringt und jeden Menschen da draußen, so ein, wo man sich entscheiden muss. Wo man sagen muss, ich stehe zur Wahrheit. Oder ich verlasse die Wahrheit und wähle meine eigene. Ne? Jesus, sein Werkzeug war nicht Wunder und Austreibung, sondern es war die Wahrheit. Es war Gottes Gedanken, das Wort. Das ist Licht. Und danach sollten wir streben. Also wer auf seine Fähigkeiten baut und auf seine Talente und seine Gaben oder auf sein Charisma oder sonst was, der hat schon verloren. Weil das langweilt die Leute irgendwann. Wir kennen das doch, oder? In den Medien. Du hast eine Serie, die du liebst, aber irgendwann ist es langweilig. Oder einen Film, den du immer wieder gucken kannst, aber irgendwann, du hast einen Lieblingssänger, der dich total anspricht und du hörst die CD und immer wieder bist du schon da macht, ne? So ein, aber irgendwann, manche CDs, die ich tausendmal gehört habe, kann ich einfach nicht mehr einlegen. Ne? So ein, irgendwann sind wir satt und gelangweilt und dann braucht man eine Steigerung. So ist der Mensch. Aber die Wahrheit geht immer ins Herz. So die Wahrheit, von der kann man nicht satt genug werden. Das ist unsere Nahrung. So. Von daher verlass dich nicht auf das Äußere, sondern auf das, worum es wirklich geht. Und das Schöne ist, Jesus spricht immer zuerst die Wahrheit. Und dann kommen die Wunder. So. Und ich wette, dass manche dort, die da saßen und Jesus gehört haben, irgendwann gegangen sind. Gesagt haben, nee, das ist nicht für mich. Aber die geblieben sind, die durften dann geheilt werden. Die durften ernährt werden. Die durften Wunder sehen. So. Und seine Liebe erfahren. So. Das ist die Beziehung mit Gott. So. Aber hier sind die Leute, kommen in Scharen, weil sie hören, was er getan hat. So. Und er befahl seinen Jüngern, Vers 9, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, dann fielen sie vor ihm nieder. Krass, oder? Das ist doch ein absolut sichtbares Zeichen dafür, wer er ist, wie er haben. Die Dämonen knien vor ihm. Deswegen ist es auch absoluter Quark, wenn Christen lernen oder glauben, dass man besessen sein kann. So. Gott würde nie mit einem Dämon zusammen wohnen in uns. Eine WG machen. Ne? So. Würde nicht passieren. So. Ne? Aber nicht nur das. Nicht nur, dass sie sich vor ihm hinknien, weil er der Schöpfer ist, sondern sie schrien und sie sprachen, du bist der Sohn Gottes. Du bist Gott. Jesus und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Sie sehen ihn, sie fallen nieder und sie schreien, du bist Gott. Und Jesus sagt, hey, deine Werbung brauche ich nicht, halt die Klappe. So, und genauso brauchen wir das nicht. So, weißt du, Jesus will das nicht. So, weil stell mir vor, warum sollte er einen Lügner für sich Werbung machen lassen? Jemand, der täuscht. So ein, jemand, der die Worte verdreht, auch Gottes Wort. Jesus sagt, dein Zeugnis brauche ich nicht, du hältst deinen Mund. So ein, Gott ist fähig, für sich allein zu reden. So ein, das ist so schön, oder? Und wir brauchen auch nicht die Dinge der Welt. So, wir brauchen nicht große Macht oder Kraft. Jesus selber, Gott selber offenbart sich. So ein, er ist die Stärke. Und er befähigt selbst den Kleinsten, sogar einen Esel, durch den er geredet hat. Ich finde das so toll. Immer wenn ich es sage, muss ich an diesen Esel denken von Schreck. Ne? Ich wäre so gern dabei gewesen. Ich würde so gern mal einen Esel reden hören. Ne? Weißt du, Gott ist nichts unmöglich. Und wenn er reden will, dann tut er das. Und selbst, dann würde er einen Stein benutzen. Ne? Oder einen Busch. Gott kann für sich selbst reden. Er braucht keine Kraft. Er braucht nur ein Herz, das sagt, ich folge dir. Und ich bin gehorsam. Und ich vertraue dir. Und ich glaube dir. Aber lesen wir weiter. Vers 13. Und er stieg auf den Berg und er ruft zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheit zu heilen und Dämonen auszutreiben. Durch Lukas wissen wir, dass er die ganze Nacht vorher gebetet hat, vor den Schritt gegangen ist, ne, und die 12 Apostel gebetet hat. Und das siehst du bei Jesus immer wieder. Jesus war als Mensch nicht allwissend, das wissen wir. Das steht in der Bibel. Aber er wusste immer, was zu tun war im Vorhinein, weil er den gefragt hat, der allwissend war. Gott, der Vater im Himmel. Und genauso ist es für uns auch wichtig, bevor wir Schritte tun, auch im Dienst, den wir einsetzen oder sonst was, aber auch privat, zu Gott zu kommen und ihn zu fragen. Und wie wir es jetzt letzte Woche im Jesaja gesehen haben, am Mittwoch, Gott sagt, in Ruhe und im Stillsein liegt eure Kraft. In Buße und Umkehr zu mir. Weißt du, ich will reden, sagte Jesaja zu seinem Volk und auch zu uns. Ich will zu euch reden, ich will euch leiten und beschützen. Aber ihr fragt nicht nach mir. Ihr ruft nicht nach mir, sondern ihr sucht euch Antworten in Ägypten, in der Welt. Zu mir kommt er nicht. Ne? Und so ist Gottes Herz auch heute noch. Und es ist genauso Sünde und Vernachlässigung in meinen Augen, wenn ein wiedergeborener Mensch nicht zum Heiligen Geist geht und ihn fragt, nicht zu Gott kommt und ihn fragt. Weil wir gehören ja nicht mehr uns selbst. Ne? Und das dürfen wir nicht vergessen, wir sind gestorben. Deswegen die Taufe. Wir haben uns verkauft. Wir sind zum Kreuz gegangen und haben gesagt, ich verkaufe mich, töte mich, Jesus. Jesus ist gestorben, um uns zu töten. Und Jesus ist auferstanden, um uns neues Leben zu geben, sodass wir auferstehen, ne? Mit ihm. Ist so wichtig, auf seinen Weg zu achten, ne, auf jeden Schritt, den man tut. Führe ich ein Leben, das Gott ausgestreckt ist, das nach Gott fragt und ihm folgt? Oder führe ich ein Leben, das selbst läuft und ab und zu Gott zur Seite holt? Ne? Kannst du mal ein Stück mit mir laufen? Ich komme gerade allein nicht weiter. Jesus hat gesagt, kreuzige dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Sterbe selbst, folg mir nach. Und wenn Jesus das als Befehl gibt, dann heißt das, ihm nachzufolgen, dass er immer vorangeht. Dass ich auf ihn sehe, dass ich selber das Recht aufgegeben habe, selbst zu bestimmen. Das ist ein Befehl Jesu. Aber das ist ein Leben, verspricht uns Jesus mit Frucht und mit Freude und mit Frieden und mit Kraft, mit Autorität, mit all dem, was wir brauchen als Mensch. Ein seliges Leben, ein Leben, wo die Seele gesund ist, geheiligt, heil, rein, wo wo Sieg ist über Sünde, über uns selbst, über alles. Ein Leben, wo wir als Erwachsene laufen. So ein Leben, wo wir Perspektive haben und Ziel, Trost und Stärke und Sicherheit in jedem Moment, egal wie groß der Wind auch ist. Es lohnt sich, ihn als erste Stelle zu setzen und ihm einfach im Vertrauen nachzugehen. Aber wenn Jesus sagt, wir sollen uns täglich sterben, täglich unser Kreuz aufnehmen, täglich ihm nachfolgen, also täglich uns entscheiden, dann zeigt das, dass er weiß, dass wir das einfach nicht können, sondern dass wir uns täglich immer wieder daran erinnern müssen. Von daher, er ist sich unserer Schwachheit bewusst, er versteht ja unsere Schwachheit so. Aber an uns liegt es halt, die Entscheidung zu treffen, jeden Tag Gott zu lieben oder uns zu lieben. Das ist dieser geistliche Kampf, den wir haben. Ne? Jeder kennt das. Wer auf Jesus guckt, der sieht einen Mann, der das gelebt hat. Und du siehst, wie er in jeder Situation ist. Ne? So möchte ich sein. Das möchte ich erleben. Und Jesus ist da auf dem Berg und er betet und er kriegt Antworten. Er weiß genau, was Gott will. Das will ich. Und ich merke das, wenn ich ein Gebetsleben habe, eine Gemeinschaft mit Gott und ihm frage, was der nächste Schritt ist, dann weiß ich genau, was dran ist. Dann gehe ich sicher. Und auch wenn es so aussehen mag, als ob es nicht funktioniert, bin ich ruhig, ne? Weil ich weiß, nee, Gott will das. Das wird einen Grund haben und gut sein dann, ne? Und Jesus hat jetzt einen Überblick und er weiß genau, wer seine Leute sind. Er sucht sich 12 raus, ne, die Gott sich rausgesucht hat. Und er weiß genau, wie das Herz ist. Wenn er die Gedanken von den Pharisäern hören kann, dann kann er auch die Gedanken seiner Jünger hören, ne? Wenn er die Herzen der Menschen sehen kann, dann kann er das auch bei den Zwölfen. Und wir wissen ja im Nachhinein, die Geschichte von den Zwölfen waren alles Deppen, so wie wir. Da war keiner groß. Selbst der Kleinste dort wurde als Größter eingesetzt, der Petrus. Ein cholerischer Typ, so ein Rothaar, so ein immer erst tun, dann denken, so ein, ne? Und guck dir doch an, ihn setzt er an als Hirten über die Hirten, so ein, ne, als nennt ihn Fels, worauf gebaut wird. So ein, aber guck dir doch mal den Typen an. Das war ein Fischer, ne? So ein, was und Mann, so ein, aber ein richtiger, so ein, ne? So ein, was und er ist doch der sofort kommt und als erster Amts Eintritt war, um Jesus zu beschützen, jemand töten will. Ne? Er erwischt nur das Ohr. Auch da würde er, ne? Wenn er was macht, dann noch nicht mal richtig. So ein, ne? Aber gleich erstmal zuhauen, ne? Und dann gucken. So, Jesus ist ganz anders als Leiter. Er denkt nach, er betet und dann handelt er, wenn er weiß, was richtig ist. Ne? So. Und dann sein mutiger, heldenhafter Einsatz und dann, ein paar Stunden später, sitzt er da und sagt, dreimal. Kenne ich nicht den Typen, weiß ich doch nicht. Ei, das ist Quatsch. Ne? Dreimal. So. Und dann heult er wie ein Baby und ist total zerbrochen. Ne? Und dann kommt Jesus und baut ihn wieder auf. Ne? Und er hat was gelernt, Sohn. Ich bin doch nicht so toll und groß, wie ich dachte. Ne? Oder Thomas, Sohn, der Zweifler. Ne? Sohn, der an alles zweifelt. Sohn, der immer wieder Glaubenskrisen hatte. Sohn, immer wieder so ein wankender Typ halt. Ne? Nicht stetig in Gott vertrauend, sondern so ein logischer Typ, so ein Typ, der immer alles begreifen muss, bevor es macht. Ne? Also genau das Gegenteil von Petrus. Ne? Oder Johannes und Thaddäus. Nee, Johannes und Jakobus. Ne? Die Donnersöhne. Warum heißen die Donnersöhne? Weil sie dastehen mit ihrer großen Liebe und Gnade für die Menschheit und die Stadt sehen, dass sie sich nicht bekehren wollen zu Jesus und dann zu Jesus sagen so, brenn die nieder, schick Blitz und Hölle und Donner so und mach die einfach platt wie Sodom und Gomorra, ne? Und Jesus ist da und so ein, und guckt sie bestimmt an und denkt so, oh, ja, ne? So ein, Leute, die immer alles sofort haben müssen, ne? Klappt nicht, weg, ist nicht, ne? Und so könnte ich das jetzt aufzählen für jeden. Ne? Jeder ist speziell hier. Jeder, der Zöllner, ne? Judas, der Dieb. Und ich glaube, Judas hat von den ganzen Aposteln seine Sache am besten gemacht. Ne? So, er hat das getan, was er am besten konnte und er hat so gut wie möglich gemacht. Nämlich zu klauen. Ne? So, die anderen sind immer wieder fehlgeschlagen. Ne? Die haben echt Jesus Gnade gebraucht. So in seine Kraft. So. Und Jesus kennt seine 12. Da ist Spannung im Team, das siehst du immer wieder, wenn du die Evangelien studierst. Ne? Die kämpfen immer gegeneinander. So ein total kindisch zum Teil, ne? So ein, ah, du hast den Johannes mehr lieb als mich, so ein, und keine Ahnung. So immer wieder diese, so wie wir es haben unter Menschen, ne? So ein, wir sind alle anders und wir alle treten im Fettnäpfchen, wir alle denken nur an uns, auch wenn wir uns nicht so fühlen. Ne? Ich hätte. Keine Ahnung, also vom Logischen her hätte ich die nicht als Leiter eingesetzt. So nur wirklich, vom Logischen her ist es keine gute Konstellation. Also, ne? Vor allem, da sind so viele, die, keine Ahnung, also die Welt hätte die nicht eingesetzt als ihre Leiter. Da wären alle gleich, so in der Leitung. Alle haben so das gleiche Denken ungefähr, so die gleiche Sicht und, ne? Haben einen großen Namen oder ein schönes Papier, irgendwas zu beweisen, sind Männer, ne? Oder Frauen, ne? Aber Jesus ganz anders. Und warum? Jesus entscheidet nicht logisch. Jesus entscheidet nach Gottes Willen. Und es macht keinen Sinn. Für mich ist Gott absolut unlogisch in so vielen Bereichen. In Entscheidungen, die er trifft, absolut unlogisch. Könnte oft einen Weg wählen, der in meinen Augen viel schneller gehen würde oder viel effektiver wäre. Ich weiß nicht, warum Gott manche Leute, ist egal, so. Aber was denn? Aber es geht doch nicht darum, Gott zu verstehen, auch nicht in unserem privaten Sinn. Ne? Und wir alle haben Wünsche und Träume und Ziele. So, ne? Aber Gott zu vertrauen, da ist das Geheimnis. Ne? Zu wissen, ich weiß, was du willst und ob ich es will oder nicht, ich vertraue dir, ich gebe dir das. Weil du weißt es besser, du weißt, wie es endet. Oder du weißt, was auf mich wartet. Ne? Ich glaube, wir treffen oft falsche Entscheidungen und im Endeffekt dann haben wir das Richtige verpasst und das wäre um einiges besser gewesen. So. Und das ist echt schade. Wer Gott vertraut, der kriegt Gutes. Weil alles dient zum Guten. Aber das ist natürlich nur, wenn man Gott auch gehorcht und ihm vertraut, dass er auch wirklich was Gutes gibt, auch wenn man gerade nur Verlust sieht. Das ist Leben. Das ist Nachfolge. Das ist das wahre neue Leben, wo Kraft ist und Sieg und Freude und Frieden. Und das andere, was ich hier schön finde, einfach mich daran zu erinnern, wir sind auch von Gott erwählt. Gott hat uns aufgerufen. Jesus hat uns gerufen. So wie er seine Jünger hier ruft in den Dienst, in seine Nachfolge, so hat er auch jeden einzelnen von uns, wie wir hier sitzen, gerufen. Und da ist es überhaupt nicht mehr wichtig, ob jemand schön ist oder hässlich oder klug oder dumm oder Gockentalent hat oder ganz viele die Welt versteht oder immer noch ein Kind ist, ist total egal. Wir können alle sagen, Gott hat mich erwählt und berufen. Gott hat mich ausgesucht. Gott hat mich schon gesehen, bevor ich gemacht bin. Gott hat mich gesehen, schon wie ich fertig bin, am Ende, wenn ich sterbe. Gott weiß, wer ich bin. Gott weiß, was ich mache. Er hat mich erwählt und berufen. Weißt du, das gibt mir Kraft, weil ich dann nicht mehr auf meine Schwachheit gucken muss, sondern auf seine Stärke und sage, ich vertraue dir, du bringst mich da durch. Sonst hättest du mich nicht erwählt. Ja. Also mach dich nicht kleiner, als du bist. Trotzdem habe ich immer Angst, dass ich möchte kein Judas sein. Aber ich glaube, man weiß, wenn man ein Judas ist, oder? Man liebt das Leben außerhalb von Gottes Willen. Man bereichert nur sich selbst. Vers 20. Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Also, die Jünger waren hungrig, ne? Jesus bestimmt auch. Aber da sind schon bitter. Die gehen nach Hause, wollen essen. Hatten einen langen Tag oder Tage, weiß ich nicht. Und da stehen schon mal neue Leute im Haus und draußen, ne? Und das ist das, was Paulus zum Timotheus gesagt hat. Predige das Evangelium zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Und Jesus lässt das Essen stehen, Und er führt seinen Dienst fort. Das ist selbst sterben, das ist andere lieben. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Da muss ich erstmal nachgucken, um wen geht's denn jetzt hier? Das Einzige, was ich gefunden habe in meiner Studienbibel, ist wieder Griechisch auf Deutsch übersetzt. Da ist die eine Gruppe, ist bedeutet im Griechischen so viel wie was Freundschaftliches, was sehr Nahes, was sehr Enges, Familie. Ne? Und dieses Ergreifen ist was. Was Starkes, was herausnehmen, um was zu beschützen, also was mit Gewalt auch zum Teil, ne? Zwingend. Und in der Studienbibel, egal wo ich geguckt habe, wird immer wieder erklärt, hier geht es um Jesus seine leibliche Familie. Ob das jetzt wirklich so ist, ist mir echt boogie. Gott hat mir jetzt kein Bild offenbart, ne? Aber nur damit ihr wisst, was die Theologen so sagen. Das macht doch Sinn, weil danach noch herkommen auch Jesus Brüder und seine Schwester. Ne? Aber jedenfalls sagen sie, seine Familie, die hört, was da abgeht, was Jesus da macht, wie viele Menschen und so weiter, und sie gehen zu ihm, um ihn zu ergreifen, um ihn da rauszuführen mit Gewalt. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Jetzt hat er es echt geschafft, also jetzt total durchgeknallt. Ne? Was geht denn da ab, Also irgendwie jetzt ist er wirklich nicht mehr Atta, ne? Wir müssen den retten, helfen, Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herab gekommen waren, sprachen: Ja, er ist dem Beelzebul, also ein Teufel, ne? So ein Satan, ein anderes Wort für ihn. Er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Ja. In Lukas sehen wir davor und in Matthäus zu der Geschichte. Markus macht es mal kurz und knackig, mag das. Aber in Matthäus und Lukas siehst du, wie er vorher einen Dämon austreibt von einem Taubstummen. Ja. So. Und wie hunderte Leute da stehen und das sehen und erstaunt sind und sagen, ist das vielleicht der Messias? Ne? So, und wo einfach klar wird, so die Autorität, die er hat über die Dämonen, ne? Über dieses Dunkelreich, so, über die gefallenen Engeln und auch über Satan. Ne? So, und jetzt stehen die Hohepriester hier und sehen das. Und jetzt haben sie ein Problem, weil in ihrer Theologie gibt es nur zwei Mächte. Ne? Also entweder zwei Kräfte. Entweder treibt er die Dämonen aus, mit Gottes Kraft, oder er treibt die Dämonen aus mit dämonischer Kraft. Eine andere Kraft gibt's nicht. Ne? So. Und jetzt stehen sie hier und können ja nicht sagen, ja, das ist Gottes Kraft, weil dann wärst du Messias. So. Ne? Dann wärst du ja in Gottes Willen, was er tut. Auch er wäre in Gottes Willen. Also bleibt dir nur übrig zu sagen, das ist dämonisch. Und damit haben sie sich selbst ans Bein gepullert. Gucken wir mal, Vers 23. Da rief er sie zu sich und er sprach in Gleichnissen zu ihnen, ja, wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Ne? Geht nicht, kann mich auch nicht selbst rausschmeißen. So, ne? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich auch nicht bestehen. Ne? So, also wenn Deutschland hier gespalten wird, ne? Pegida und, ne, gibt's ja gar nicht mehr, oder? Weiß ich nicht, hört man nicht mehr. So, aber gespalten wird, ne? Zwei Gruppen, die gegeneinander Bürgerkrieg machen, ne? Dann ist es kein, das war's dann, ne? Also das ist dann keine Einheit mehr, kein Land mehr. Das ist dann nur Zerstörung. Und dann kommt irgendwas Neues, wie immer. Und weiter sagt er Vers 25, und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und doch das ist ganz klar, oder? In der Ehe siehst du das. Ne? So, wenn die Ehepartner uneins sind, getrennte Wege gehen, unterschiedliche Ansichten haben, so und nicht ein Leib werden können, ne? So, das zerbricht, ne? Deswegen die hohe Scheidungsrate, so. Ne? Wenn man Zorn zulässt, ne? Wenn man nicht bereit ist zu vergeben, wenn man nicht die Vergebung sucht, wenn man keinen gemeinsamen Nenner findet, so, dann wächst das, ne? Und Kleinigkeiten wie meine Socken, die ich immer liegen lasse, weil mir meine Füße zu warm werden und so, dann vergesse wegzupacken, ne? Sind am Anfang noch erträglich, aber über die Jahre wird's schlimmer, ne? Und dann ist man richtig genervt. So, ja. Und andere Sachen ist ja so, ne? Kleinigkeiten zerstören eine Ehe oder eine Gemeinschaft. Es sind viele Kleinigkeiten, an die man sich aufhängt. So, ne? Und Sachen, mit denen man am Anfang klarkam, so, sobald man sich pieksen lässt, ne? Und zulässt, dass es wächst, so, ist es irgendwann eine Riesenmauer, ein Riesenproblem. Ne? Geht gar nicht. So, deswegen sagt Paulus immer wieder, lass das nicht zu, Streit oder Uneinigkeit in der Gemeinde zu haben, in der Gemeinschaft. Gar nicht, noch nicht mal Kleines. So ein, ertragt euch, so ein, reißt euch zusammen, so ein, liebt euch, dient einander, ordnet euch unter. So stell du deine Größe dann runter zu dem Kleinen. Ne? Wenn es für dich keine Sünde ist, gut, dann verführe ihn nicht zur Sünde, sondern verzichte du doch darauf, wenn du so stark bist. Ne? Und so ist es auch in der Ehe. So ein, deswegen sagt Paulus auch ganz klar, wir können uns suchen, wen wir wollen im ersten Korintherbrief, aber es muss in Jesus geschehen. Weil du hast da zwei Ansichten, ne? Und ich habe das so oft gesehen, so, ne? Da ist ein Christ, der echt brennt für Jesus, der voll unterwegs ist, der echt gestärkt ist und einfach mehr will und dient und Visionen kriegt und Gemeinschaft mit Gott wird intensiver und lebendiger, ne? Und dann kommt eine Beziehung, eine nicht christliche. Und wie es immer ist bei einer Beziehung, du kommst zusammen und erstmal steht die Beziehung im Vordergrund, ist so, logisch, ne? Klar, so ein. Das Problem ist nur, bei einer christlichen Beziehung sind beide ausgerichtet auf Jesus. Das ist der gemeinsame Nenner. So, man hat einen gemeinsamen Nenner und ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vision. Und wenn das nicht vorhanden ist, so, den einen wird es nicht zum Gottesdienst ziehen. Den anderen dann auch nicht, weil die Beziehung ja im Vordergrund steht. Ne? Ist ganz klar. So, hast du aber einen gemeinsamen Nenner, Jesus, dann liebst du dich zusammen und denkst nur an dich und an dich und ne, alles ist wunderbar und super und du verbringst Zeit und lernst dich kennen noch mehr und mehr. So, ne, aber beide haben das gleiche Ziel. Jesus nachfolgen. So wird einer den anderen erinnern. Los, wir gehen zusammen zum Gottesdienst. Ja, jetzt kann ich zusammen mit jemandem zum Gottesdienst gehen. Los, lass uns zusammen beten. Ja, jetzt kann ich zusammen mit jemandem beten. Und man wird ein Leib im Geist. Ja. Und dann kommt die Ehe und dann wird man ein Leib in einem. Und man ist, gehört zusammen. Man ist ausgerichtet auf diesen gemeinsamen Grund. Ja. Man erzieht die Kinder in den einen Weg. So, man denkt gleich, man fühlt gleich, so, man hat, beide haben einen Grund, wenn der Partner nervt, ne, oder schwer ist, so, beide können sich erbauen im Gebet, für den anderen beten, so, für sich beten, so, es ist, Gott hat seinen Grund, warum er Dinge sagt, ne. Gott hat immer einen Grund, und was ich bis jetzt gesehen habe, die Beziehungen in Jesus sind fast immer gut gegangen, ne. Die Leute, die in Jesus sind, so, ja. Aber die Christen und nicht christlichen Beziehungen, die ich gesehen habe, bis jetzt habe ich, von Pastoren oder so, ich habe mal gefragt, keiner von uns hat ein positives Beispiel, dass das geklappt hat oder gut ausgegangen ist. Keiner. Ich selber kenne auch niemanden. Vielleicht kennt ihr jemanden, dann wäre es mal gut zu hören. Ich selber kenne niemanden, so, wo der Christ weiter dran geblieben ist an Gott und gewachsen ist. Ganz im Gegenteil. Das, was ich bis jetzt erfahren habe, ist zu 100%, dass man die Leute nie wieder gesehen hat. Immer weniger im Gottesdienst, immer weniger in der Gemeinschaft und dann irgendwann, ja. Das Haus muss eins sein. Und auch Jesus hat es gesagt, haltet euer Haus sauber. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, das geht nicht. Und weiter geht's. So kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, ja, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Denn dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sag euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Doch das ist Gnade. Jesus ist gestorben für alle Sünden von allen Menschen, ob sie ihn nun lieben oder nicht. Jeder hat die Chance, Vergebung zu erfahren, für alle Sünden, für alle. Und auch jetzt noch steht die Gnade im Vordergrund. Er sagt, tu Buße und laufe da richtig und dir ist vergeben. So für uns alle. Und wir alle treffen immer wieder falsche Entscheidungen gegen Gottes Willen. Aber wir haben jederzeit die Gnade umzukehren. Aber es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Vers 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagen, er hat einen unreinen Geist. Was sagt der Heilige Geist uns? Glaub an Jesus. Ob wir nur glauben oder nicht, der Heilige Geist ist es, der zu den Menschen kommt und sie überführt. Wir wissen, es gibt drei Formen, wie er einem Menschen begegnet. Eine Form ist, er ist bei uns und läuft mit. Das ist vor der Bekehrung. Und ich weiß im Endeffekt, Gott war immer bei mir. Er hat mich vor vielen bewahrt, obwohl ich durch vieles gehen musste. Aber ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen. Ich denke, viele Entscheidungen, da habe ich mich entfernt von, obwohl ich es tun wollte und ich wusste nicht warum. Und ich glaube, das war auch Gott. Der Heilige Geist ist da und Jesus sagt, er klopft an, ne, mit diesen Klopfen, diesen leisen, ruhigen, dauerhaften Klopfen und erwartet, dass wir aufmachen. Ne. Denn der Heilige Geist kommt in uns, das ist, wenn wir auf die Stimme Gottes hören und ihn annehmen und Jesus in Empfang nehmen. Dann wohnt er in uns. Und da geht er nicht mehr raus, weil da ist er verfropft. Das ist ein Pfand. Da ist ein Siegel drauf, das nur Jesus bricht. Und dann gibt es noch eine dritte Art, wie der Geist uns begegnet, und das ist, er kommt auf uns. Ne? Das ist zu Pfingsten passiert. Und so passiert es jetzt ständig. Ne? Wenn der Geist auf uns kommt, dann befähigt er uns, auch seinen Willen ausführen zu können. Mehr ist es nicht. ist nicht, dass wir selber dann total bereichert sind, sondern im 1. Korinther steht in der Liste, was für Gaben es gibt, nach die wir uns ausstrecken können. 1. Korinther 11. Da steht, dass die Gaben nicht für uns gegeben sind, sondern für die Gemeinde, für den Dienst an den anderen. Also, die Sünde kann nicht vergeben werden. Der Gott hört und Jesus ablehnt. Weil irgendwann steht er im Himmel und ich glaube nicht, dass Gott eine Liste hat, die er dann aufzählt. Du bist da an dem und dem Tag bei Rot über die Straße gegangen. An dem und dem Tag um die und die Uhrzeit hast du deine Mama geflucht. An dem und dem Tag, ich glaube, Jesus sagt nur eins. Er steht da, weil wir wissen aus Gottes Wort, sobald der Mensch hochkommt und Gott sieht und in der Wahrheit steht, erkennt er, wer er selber ist. Und alle fallen auf die Knie und wissen, dass sie Sünder sind. Man weiß seine Schuld und seine Unschuld. Und ich glaube, das Einzige, was Jesus sagt, ist: Dich kenne ich. Hey, grüß dich, Tom. Dich kenne ich nicht. Du warst bei mir, von dir habe ich gehört. Bist mein Schaf. Klar, ich bin dein Hirte. Du hast mich gewollt und warst mein Herde. Und du hast mich nicht kennengelernt. Du wolltest mich nicht. Und das sind Sünde, die nicht vergeben werden kann. Warum? Weil sie nichts haben, womit sie ihre Schuld bezahlen können. Das ist ganz einfach. Ne? Vers 31. Ist auch beruhigend für mich, weil ich dann weiß, naja, okay, wenn das die einzige Sünde ist, die er nicht vergeben kann, so, dann kann mir alles vergeben. Ne? Er gibt mich nicht auf. Vers 31, und dann sind wir schon fertig. Da kamen seine Brüder, ne? Und da kommt jetzt seine Familie, seine leibliche Familie. Deswegen wird doch, nehmen sie oben an, dass die Familie zu ihm kommt, ihn sucht, um zu sagen, ne? Jetzt bist du verrückt geworden. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen und sie schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Ne? Also sie kommen nicht rein, wollen sich wahrscheinlich nicht outen. Ne? Jesus sitzt da drinnen und wenn er liest, da waren echt so viele Leute um ihn drumherum. Ne? Das waren jetzt nicht nur wie aus dem Jesus-Film diese 12 oder ja, vielleicht 30, die da sitzen, sondern waren echt viele Leute. Ne? Auch die Pharisäer saßen damit und die Sadduzäer. Ne? So drei Gruppen von Menschen. Und die Jünger mit Jesus, die Pharisäer, Sadduzäer und vielleicht auch hier ein paar von den Herodianern und dann die Menschen, die sich Jesus nahen, ihn suchen, von ihnen hören wollen, ihn kennenlernen. Ne? Und die Mama sagt halt: Herr, schick mal den Jesus. Der soll mal kommen. So, wir wollen mit dem reden. Und jetzt kommt ein Vers, den Katholiken nicht so mögen. Und die Volksmenge saß um ihn her, sie sprachen aber zu ihm: Siehe, deine Mama und deine Brüder sind draußen, die suchen dich. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter? Oder wer mein Bruder? Und indem er ringsherum die ansah, die um ihn saßen, sprach er: Siehe, da meine Mutter, gucke, da meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus meint das hier nicht böse mit seiner Mama. Ne? Wir wissen, dass er sie geliebt hat. Das siehst du am Kreuz. Ne? Das ist seine Mutter für ihn. Ne? Er sorgt sich um sie. Er sorgt dafür, dass für sie gesorgt ist. Ne? Und sagt: Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Also kümmere dich so, als ob es deine Mutter ist. Versorg sie. Ne? Sie braucht jemanden. Und du, Maria, das ist jetzt dein Sohn. Also Johannes war so ein Kleiner. Ne? Also kümmere dich, als ob es dein Sohn ist. Ist jetzt dein Sohn. Ne? Ich gehe jetzt. Ich gehöre jetzt nicht mehr dazu zu der fleischlichen Familie. Ne? Die Hülle ist verschwunden. Bald in 3 Tagen. Und wir sehen noch Maria, wie sie Jesus nachfolgt. Wir wissen auch, Jakobus ist einer von diesen Brüdern. Ne? Auch er hat verstanden, dann das ist der Messias. Der ist nicht von Sinn, nicht irre, sondern: Wow, mein Bruder ist der Messias. Ne? Und er schreibt einen echt wunderbaren Brief, wo du einfach siehst, so wie er sich seinem Messias unterordnet. Ne? Und auch Maria ist eine gottesfürchtige Frau, die es auch dann verstanden hat, so erst der Messias. Ne? Aber Jesus benutzt das hier gleich als Bild für die anderen, die da drumherum sitzen. Und er sagt so: Ihr seid Familie. Ihr seid meine Familie. Ich bin nicht euer Herr nur und König, den, auf den ihr wartet, sondern wir sind jetzt Familie. Das haben die noch nie gehört. Das ist was Wunderbares. Genauso wie es für mich wunderbar ist, als ich gehört habe, ich habe jetzt einen Vater. Ich habe jetzt wirklich einen richtigen Vater, der mich kennt und trotzdem liebt und lieb hat. Und ich habe jetzt Familie. Ich wollte immer eine große Familie haben. Und dann kam ich rein und das ist doch so, oder? Egal in welche Gemeinde du gehst, du kommst hin und sofort hast du die Verbindung, oder? Und du brauchst die Leute gar nicht kennen. Wenn Einsätze kommen, aus egal welchem Land die schon kamen, so Jesus, und schon bist du Familie. Ne? Dann gibt es natürlich Leute, die ein bisschen nerven oder komisch sind, okay, so gibt es in der Familie auch. Ne? Trotzdem weiß man, Familie, so, wir gehören zusammen, wir haben alle eine Basis, alle sind miteinander vernetzt, dieses Band der Liebe. Ne? So, und ich finde es so cool, oder? Du kannst hingehen, in welches Land auch immer, so, wenn man Hilfe braucht, wir brauchen nur eine Gemeinde suchen. Ne? So, und wir wissen, wir kriegen da Hilfe, so, weil das Familie ist. Ne? Und das liebe ich so an Jesus, so, er hat Familie erschaffen. Ne? Ein Bund aus Gemeinschaft und Liebe und ein Bund, der treu ist, sich gegenüber. So, ne? Ein Bund, wo einfach ein tieferes Band ist, das einfach nur Vertrauen und Gehorsam und Tun. So. Sondern ein Band, wo selbst wenn man sich nicht mag, man sich trotzdem liebt. Ne? Trotzdem zusammengehört. So. Und ich mag nicht jeden aus meiner Familie. So, und manchen kommen mir einfach nicht klar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind so unterschiedlich. So, es ist einfach schwer, jemanden lieb zu haben, den man nicht lieb hat. Ne? Aber ich bin froh, Gott hat uns nicht berufen, uns lieb zu haben, ne? Sondern uns zu lieben. Und das ist ein großer Unterschied. So. Von daher, hey, wir sind Familie. Das war für mich eine absolut krasse Botschaft, so, als ich das gehört habe. Für mich absolutes Geschenk. So. Ich gehöre jetzt zu einer Familie, die mich liebt. So. Denn Vers 35, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Das ist ziemlich wichtig, was Gott, also Jesus hier noch sagt. So, weil er sagt hier nicht, wer an mich glaubt, der ist Bruder und Schwester und Mutter. Sondern er sagt, wer den Willen Gottes tut. Also der es auch ernst meint. So. Nicht nur der es mit seinem Mund sagt, so, mit seinem Kopf, mit seinen Händen, mit seiner Kraft. So. Sondern der mir nachfolgt und mir vertraut in meinen Schritten und Wegen. So. Der das neue Leben auch lebt. Weil wir wissen, es gibt einen toten Glauben und einen lebendigen Glauben. Beide glauben das Gleiche, aber der lebendige Glaube lebt es auch. Das ist der Unterschied. So. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, so, meine Schwester und meine Mutter. Und Jesus, wir wollen dir gehorsam sein in allem, so, weil wir wissen, dass du einen absoluten Überblick hast. So, und du hast die Welt gemacht, jedes deiner Geschöpfe hast du gemacht und hältst in deiner Hand jetzt. Du kennst jeden Ausgang. So, für dich ist alles fest, beschlossen. So, und ich möchte dir vertrauen, wenn du redest und ich weiß, was du willst in meinem Leben, dann gibt es keine Frage, dann will ich gehorsam sein. Ja. So. Und für die Male, wo ich mich gegen deinen Willen entschieden habe, aus Lust, aus Stolz, aus was auch immer für Gründe. So. Ja. Dafür danke ich dir, dass du mir verziehen hast und dass du gleich weitergehst. So. Ja. Wir wollen dir vertrauen auf jeden Schritt, den wir gehen. Und du sollst die Leuchte sein, die Wegweise. In deinem Wort wollen wir vertrauen. Ja. Du hast Weisheit, so, die alles überschattet hier. So, du hast Leben, das so erfüllend ist und so frei macht und so voll ist mit deiner Heiligkeit und deiner Gegenwart, ja. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnest, so, dass du dich erniedrigst, so, uns entgegenzukommen. Ja. Ja. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist und langsam zum Zorn. Danke, dass wir Familie sind, dass du mehr willst als nur eine Beziehung. Danke, dass dieser Bund ein Liebesbund ist. Und du unser Gemahl. Jesus. Und so ernst, wie du es mit uns meinst, und so treu, wie du bist, so ernst wollen wir es auch mit dir meinen, mit der treuen Nachfolge in allem. Ja. Und ich danke, dass wir niemanden hier richten müssen, so, dass wir uns gegenseitig hier nicht zerstückeln müssen oder uns briechen oder testen, so wer hier was macht, so, sondern ja, dass du alles in deiner Hand hast und dass du einfach weißt, wie du uns zu handeln hast. So. Wir alle sind die gleichen Sünder und keiner ist besser oder schlechter. Dafür danke ich dir, dass wir gleichgestellt sind untereinander und dass wir uns, ja, lieben dürfen. Ja, und auch wenn es manchmal ermahnend ist oder erinnernd, aber trotzdem, ja, kommt alles von dir und ich liebe dich ja, dass du an uns denkst und dass du auf uns aufpasst. So, dass du uns nicht allein lässt mit unseren Gedanken, sondern dass, ja, dass du uns einander schenkst und wir passen hier aufeinander auf. Ja. Du willst nicht, dass wir uns selbst zerstören. Oder andere noch mitziehen. Und dafür liebe ich dich ja. Dass wir dir immer noch wichtig sind und uns beiden. Also komm bitte mit dem Geist und erfülle uns, dass wir einfach die Kraft haben zu tun. Dass wir den Blick haben zu sehen, wie du siehst. Dass wir die Gedanken haben zu verstehen, wie du die Dinge verstehst. Und ja, Vater, wir wollen das Herz haben, dass es auch akzeptiert und ja, das weiß, dass im Endeffekt das Gewinn ist. Mehr als was wir denken. Ja. Ich danke dir. Amen. Zeit fürs Gebet. Ich freue mich schon aufs Essen. Keiner ist wie du. Und niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch